Wir müssen uns also auf das nächste Mal vorbereiten. Ich würde sagen, dass wir dieses Mal mehr Aufmerksamkeit bekommen werden.
Dr. Bartlett, schön, Sie zu sehen. Ich habe Ihre Textnachricht erhalten und wollte wissen, was los ist. Am 5. März erhielt ich einen dringenden Anruf von einem wichtigen Arzt, der im Zentrum des Masernausbruchs in West Texas steht. Ich nahm den frühesten Flug nach Lubbock und fuhr dann anderthalb Stunden nach Westen in das ländliche Ackerland von Gaines County. Die Gesamtbevölkerung von Gaines County wird mit etwa 23.000 Einwohnern angegeben. In dieser Zahl sind jedoch die mehr als 30.000 Mennoniten nicht berücksichtigt, die in den 1970er Jahren zugewandert sind. Entgegen der landläufigen Meinung ist diese besondere mennonitische Gemeinschaft mit vielen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Doch trotz ihres modernen Lebensstils bleiben sie privat und weitgehend aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Bis jetzt.
Ein Masernausbruch in einer ländlichen Gegend von West-Texas. In nur 2 Wochen ist die Zahl der erkrankten Kinder auf 48 Personen in allen texanischen Bezirken angestiegen.
Im gesamten Bundesstaat Texas gab es etwa 92 Fälle.
Es sind jetzt 124 Fälle.
Die Zahl von 300 wurde überschritten. Das ist der größte Ausbruch in Texas seit fast 30 Jahren.
Leider wurde uns von den Gesundheitsbehörden gesagt, dass es erst schlimmer wird, bevor es besser wird.
Das muss nicht sein, wenn wir die Impfraten wieder auf ein hohes Niveau bringen können.
Die jüngsten Fälle in West-Texas betrafen durchwegs Menschen, die nicht gegen Masern geimpft waren.
Bei den meisten Patienten handelt es sich um Kinder, die nicht geimpft worden sind.
Fast alle diese Fälle sind auf ungeimpfte Personen zurückzuführen.
Die meisten dieser Fälle treten in Gaines County auf.
Gaines Country hat eine der höchsten Raten von Impfausnahmen im ganzen
Bundesstaat.
Das wirft
Fragen über die zögerliche Impfung in
einigen Gemeinden. Die im Mittelpunkt des Masernausbruchs steht, sind weitgehend ungeimpfte mennonitische Gemeinden.
Wenn es um Impfungen geht, haben Mennoniten keine Standardlehren, sondern viele bevorzugen Hausmittel und traditionelle Heilmethoden.
Der Irrglaube über Mennoniten ist, dass sie ungebildet und ungeimpft sind. Nur weil sie nicht geimpft sind, heißt das nicht, dass sie ungebildet sind. Diese Mamas und Papas haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben sich über die Nebenwirkungen informiert. Wir haben hier in unserer Gemeinde 9 Familien befragt, die Impfschäden erlitten haben. Das erzeugt die Angst, dass sie... Nein, das wollen wir nicht für unsere Familie.
Durch ihren tiefen Glauben an Gott und die Familie haben die Mennoniten grundlegende Traditionen bewahrt, die sie im Einklang mit der Natur halten. Aber die Abneigung gegen synthetische Medikamente macht sie zu einer Bedrohung für die Profiteure der großen Pharmaindustrie.
Ich finde es sehr interessant, dass dies alles so kurz nach den Wahlen geschieht.
Ich hörte von niemandem sonst, der die Masern hatte, außer von den Mennoniten.
Wie kann das sein? Wirklich, wie kann das sein?
Es scheint, als hätte jeder ein Auge auf uns geworfen.
Wir hatten eine eigene kleine Stadt und sie hatten es auf uns abgesehen.
Ich meine, die Leute, die sich gegen Impfstoffe sträuben, ich schätze, man könnte sagen, ich bin ein leichtes Ziel.
Es überrascht mich nicht, dass eine mennonitische Gemeinde das Ziel ist, denn man kann nicht nur Menschen angreifen, die von Natur aus gesundheitsbewusst sind, sondern auch die Religion und die Religionsfreiheit. Ich könnte also durchaus verstehen, warum sie sich eine solche Gruppe aussuchen.
Die Mennoniten sind nicht die einzige traditionell lebende Gemeinschaft, die wegen ihres Lebensstils in Frage gestellt wird. Die Amish wehren sich schon seit Jahren aktiv gegen den Druck von außen. Nach einer Häufung von Masernfällen hat der Staat New York 2019 die religiösen Ausnahmeregelungen aufgehoben und verlangte, dass die Amish-Kinder im Schulalter geimpft werden müssen.
Eine amische Familie klagt, um das New Yorker Verbot religiöser Ausnahmen aufzuheben.
Die amischen Eltern haben gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und behauptet, dass sie gegen ihre verfassungsmäßigen Rechte verstößt.
Das Gesetz greift den ersten Verfassungszusatz an.
Im März 2025 verloren sie jedoch diesen harten Kampf, als ein Bundesberufungsgericht entschied, dass amische Kinder, die private, einräumige Schulen besuchen, geimpft werden müssen. Und nun scheinen die Mennoniten die Nächsten zu sein, die sich diesem Kampf stellen müssen.
Und diese Woche ist ein ungeimpftes Kind in Lubbock an der Krankheit gestorben.
Der erste Todesfall durch Masern während eines sich verschlimmenden Ausbruchs.
Ein ungeimpftes Kind, das mit Masern ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist gestorben.
Die Eltern sagten, ihre Tochter Kelly sei 6 Jahre alt gewesen, als sie am 26. Februar starb. Die Organisation, die sie interviewt und das Interview online gestellt hat, ist extrem impfgegnerisch. Und die Eltern sind es auch immer noch.
Eines Morgens bemerkte ich, dass sie sagte, sie wird sehr müde und mir fiel auf, dass ihre Atmung nicht normal war. Da haben wir beschlossen, in die Notaufnahme zu gehen und das untersuchen zu lassen. Es war nichts Schlimmes, es war nur etwas, das mir Sorgen bereitete.
Dr. Richard Bartle und Dr. Ben Edwards gehörten zu den Ersten, die nach der Meldung des ersten Masernfalls eintrafen. Gemeinsam behandelten sie fast alle infizierten mennonitischen Kinder und Erwachsenen.
Der Patient, der der erste gemeldete Todesfall durch Masern sein sollte, starb nicht an den Masern. Er ist an einer atypischen Lungenentzündung gestorben.
Leider wurde ein tragischer Fehler begangen, und zwar die falsche Wahl des Antibiotikums. Und das sind nur die Fakten. Das steht eindeutig in den Akten. Genau das ist passiert. Und das ist sehr, sehr bedauerlich.
Dr. Pierre Corry, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie waren derjenige, der das Kind untersucht hat, das laut Medien an Masern gestorben ist. Und ich wollte von Ihnen die Wahrheit darüber erfahren.
Ich habe herausgefunden, dass das Kind eine Mykoplasma-Lungenentzündung hatte und diese auch diagnostiziert wurde. Und die beiden Antibiotika, die ihr verabreicht wurden, waren für den Organismus, den sie hatte, ungeeignet. Masern sind im Grunde nur ein Ausschlag. Sie waren eine der häufigsten Kinderkrankheiten. Sie ist beim besten Willen nicht tödlich. Bei über 90% der Kinder mit Masern treten keine Komplikationen auf. Und bei den wenigen, die doch erkranken, sind die Komplikationen leicht zu behandeln.
Masern sind nicht so beängstigend.
Mein 6-Jähriger, der am stärksten erkrankt war, konnte am 4. Tag seines Ausschlags bereits seine Schulaufgaben erledigen.
Die Krankheit verlief bei ihm sehr mild. Er hatte ein paar Tage lang Fieber. Er hat viel geschlafen.
Er hatte einen sehr, sehr leichten Fall. Überhaupt kein hohes Fieber. Seine Haut hat gejuckt. Das machte ihm am meisten zu schaffen.
Nachdem ein Ausschlag ausgebrochen war und wieder verschwand, ich meine, sein Energielevel war einfach wieder da.
Morgen machte er Luftsprünge.
Sie hatte mit grippeähnlichen Symptomen zu kämpfen, bis der Ausschlag ausbrach. Am Montag fühlte sie sich schon wieder ziemlich munter.
Sie hatten etwas Husten. Natürlich hatten sie auch den Ausschlag, aber es ist alles sehr überschaubar. Wir haben es in etwa 3 Wochen durchgestanden und dann waren wir fertig. Und dann volle Immunität.
Ein zweites ungeimpftes Kind ist in West-Texas an Masern gestorben.
Diesmal handelt es sich um ein 8-jähriges ungeimpftes Kind.
Nur um das klarzustellen, auch dieses Kind ist nicht an Masern gestorben.
Ganz und gar nicht. Dieses Kind starb an einer überwältigenden, aggressiven und hochresistenten bakteriellen E. coli-Lungenentzündung. In diesem Krankenhaus wurde dieselbe Antibiotika-Kombination eingesetzt wie bei dem ersten Kind, das starb. Aber die Kultur, die zurückkam, zeigte, dass das, was ihre Lunge angriff und wirklich zerstörte, ein sogenanntes gramnegatives Bakterium war. Es ist E. coli. Es kam in ihren Kulturen reichlich vor und war sehr resistent.
Ein zweites Kind in Texas ist an Masern gestorben. Warum sterben die Amerikaner im Jahr 2025 an Masern?
In 20 Jahren gab es nur 3 Todesfälle durch Masern. Und das sind alles Menschen mit extremen Komplikationen.
Aber es gab keine Anzeichen dafür, dass sie schon vorher krank waren. Sie wurden durch die Masern krank, oder?
Daisy Hildebrand, an deren Beerdigung ich diese Woche teilnahm, wurde wegen anderer Krankheiten 3-mal ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte eine extreme Mandeloperation. Sie hatte pfeiferisches Drüsenfieber, das sie nicht los wurde, und dann bekam sie Masern. Nach Aussage ihrer Eltern hat sie die Masern überwunden. Und den medizinischen Berichten zufolge, und ich habe heute einen Bericht darüber gesehen, waren es nicht die Masern, die sie getötet haben, sondern eine bakterielle Infektion.
Zwar können alle Atemwegsviren das Risiko einer sekundären bakteriellen Lungenentzündung erhöhen. Laut den Ärzten, die diese jüngsten Fälle behandelten, gibt es bei diesem Masernstamm eine Besonderheit. Bei einigen Kindern kam es innerhalb von 2 Wochen nach der Infektion zu einem gefährlichen Abfall der Sauerstoffsättigung. Dies geschah unabhängig von der Lungenentzündung und ähnelte den hypoxischen Episoden, die bei einer Untergruppe der Covid-19-Patienten beobachtet wurden.
Einige Personen, die sich testen ließen, wurden nicht nur positiv auf Masern getestet, sondern viele von ihnen auch auf Masern, Covid und Streptokokken.
Ich habe gehört, dass bei einigen Menschen mit Atemwegserkrankungen die Krankheit wieder auftritt.
Eine Weile, nachdem die Flecken abgeklungen waren, hatte sie die Atemwegserkrankung.
Das sind nicht nur die Masern.
Bei diesem Masernausbruch und vielleicht auch bei anderen Viruserkrankungen der Atemwege, die in Zukunft ausbrechen könnten, gibt es bestimmte Dinge, die sinnvoll sind. Eines davon ist ein Pulsoximeter, ein kleines Gerät, das man sich an den Finger steckt und das etwa $50 kostet. Man kann es rezeptfrei in jeder Apotheke kaufen und damit den Sauerstoffsättigungswert messen. Die zweite Möglichkeit ist ein Vernebelungsgerät. Die kann man online kaufen. Zu den verschreibungspflichtigen Medikamenten, die geholfen haben, gehören Behandlungen mit einem Budesonid-Inhaliergerät, Sofran, das die Übelkeit stoppt, sowie das Antibiotikum Claritromycin bei einer bakteriellen Infektion, sei es Bronchitis oder Lungenentzündung. Weitere Maßnahmen, die während dieses Ausbruchs helfen, sind die manchmal notwendige intravenöse Flüssigkeitszufuhr und zusätzlicher Sauerstoff. Manchmal werden die Menschen dadurch aus dem Krankenhaus herausgehalten und können sich erholen.
Ärzte stecken in diesem darwinistischen, evolutionären, materialistischen und reduktionistischen Modell fest. Und das müssen wir durchbrechen. Wenn die Nächstenliebe der Maßstab ist, nach dem wir handeln, können wir das überwinden. Aber wenn die Liebe zu deinem Gehaltscheck, zu deinem Titel und zu deiner Position dein Maßstab ist, werden wir gespalten bleiben. Und genau das ist der Punkt, an dem wir stehen. Wir haben ein tödliches Krebsgeschwür in unserer, nicht nur in unserer medizinischen Kultur, in unserer Welt.
Es ist diese Ich-Bezogenheit, die von Angst getrieben wird, anstatt von Nächstenliebe.
Ich möchte diesen beiden Ärzten wirklich von Herzen für den Segen danken, den sie für unsere Gemeinschaft darstellen.
Ihre Hilfe, ihre Protokolle, sie setzen sich für uns ein. Ich glaube, ich kann ohne den geringsten Zweifel sagen, dass sie Kinder gerettet haben.
Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott hat uns Frieden geschenkt. Die Reporter, die uns die Kameras ins Gesicht halten, und wir können ihnen sagen, dass Jesus sie liebt. Das war wahrscheinlich der Höhepunkt für mich, dass wir der Welt unsere Liebe zeigen können. Und das ist mächtig.
Das mennonitische Volk ist ein erstaunliches Volk. Es ist eine Geschichte der Unverwüstlichkeit. Wenn man sich die Geschichte der Mennoniten seit 1500 anschaut, als sie aufgrund von Verfolgung in der ganzen Welt umzogen und schließlich nach Kanada, Mexiko und Seminole in Texas kamen. Und diese Gruppe ist so unverwüstlich. Sie lieben Gott und sie lieben ihre Nächsten. Sie lieben sich gegenseitig und sie kommen zusammen, um sich gegenseitig zu helfen.
In diesem Jahr sind es 500 Jahre, seit die Mennoniten in den Niederlanden gegründet wurden. Die mennonitischen Gemeinschaften waren schon immer eine kleine Welt in einer großen Welt. Das ist eine schöne Art, über die Mennoniten nachzudenken. Eine kleine Welt in einer großen Welt. Ich liebe sie.
Obwohl unsere Zeit mit der mennonitischen Gemeinde in West Texas nur kurz war, verließen wir sie mit einem tiefen Respekt für ihre Lebensweise. Ein Volk, das das System nicht braucht, ist eine Bedrohung für diejenigen, die es kontrollieren wollen. Diejenigen, die ihr eigenes Essen anbauen, können nicht ausgehungert werden. Diejenigen, die sich selbst heilen, können nicht krank gehalten werden. Diejenigen, die an ihrer Moral festhalten, können nicht in die Irre geführt werden. Und so ertragen sie die Einflüsterungen, die Prüfung, den Druck, sich anzupassen. Aber sie beugen sich nicht. Sie bleiben standhaft, in aller Stille, gegen alle Widerstände. Ein Zeugnis dafür, was noch möglich ist, für diejenigen, die nicht vergessen haben, wer sie sind. Ein lebender Beweis dafür, dass der alte Weg immer noch Kraft hat. Und dass diejenigen, die sie ehren, wieder einmal den Weg weisen werden.